Dunkle Schatten umgeben diese Welt und die Menschen, die in ihr leben. Immer wieder regt sich etwas in der Dunkelheit, was wir nicht erklären können. Wir nennen es Geist oder Dämon, doch handelt es sich dabei um etwas Reales oder nur ein Produkt unserer Fantasie? Wir tauchen heute in diese Welt des Mysteriösen ein und suchen die Wahrheit in Ereignissen, die sich so oder ähnlich zugetragen haben oder die doch nur Fantasie sind. Ich lade euch ein, mit mir hinter die Lügen und Verschleierungen zu blicken und gemeinsam einen Teil der Wahrheit zu finden. Mystery Crime, Crime Kedos. Mit Kedos. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode Mystery Crimes. Wundervoll schaurig, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Das freut mich sehr, dich hier in meinem Spukschloss begrüßen zu dürfen. Und ich freue mich natürlich sehr, dass neben mir am riesengroßen Esstisch, den ihr euch im Ballsaal vorstellen dürft, meine zwei Goldjungen sitzen. Ja, meine zwei Kompagnons, mit denen ich doch wirklich schon über die ein oder andere Wüste und Schlucht hinweggeritten bin. Es sind Dario, formerly known as Delay, und Tim meinte schon, ich soll das LP bitte nicht mehr dazu sagen, weil das wäre ja sowas von 2013. Da merkt ihr auch schon, ein Tim ist auch noch anwesend und damit ist nicht MC Expert gemeint, sondern Herr Bergmann. Hallo. Moin.
Magst du mir den Senf mal rüberreichen über den Tisch?
Ja, Sekunde. Warte mal, ich laufe noch mal kurz los.
Ich komme dir entgegen.
Ah, bitteschön.
Ich danke dir.
Ist der extra schön, Schaufel. Wieder da zu sein.
Ja,
das ist schön, dass es nochmal geklappt hat hier mit der dritten Einladung.
Ja, ganz knapp, ganz knapp. Wir haben ja natürlich eine Jury, die immer irgendwie sich überlegt, passt das wirklich nochmal? Und die haben gesagt, für eine Folge können wir das noch mittragen, aber danach müssen wir auch mal den toten Frosch finden.
Ja, ich habe jetzt hier eine Woche gewartet am Tisch auf euch, ne?
Also, ja, ach so. Ja. Okay.
Hast du nichts zu tun, oder?
Nö. Lange Zeit.
Ja, heftig.
Das ist ja ganz schön mysteriös, würde ich mal sagen.
Schon, also, ja.
Mysteriöse Sache, fast so, als würde Tim noch gerne eine mysteriöse Geschichte erzählen.
Also wirklich, ein Überleitungsgott, es ist ja wirklich unfassbar.
Ja, aber nicht eine, die wir jetzt mitgebracht haben, sondern ich dachte, du hast
vielleicht Nein, schon klar.
Persönlichen,
ja, ich wurde ein bisschen überrumpelt, denn so viel Mysteriöses haben wir gar nicht erlebt. Also in dieser Konstellation zumindest nicht. Ich persönlich habe natürlich wahnsinnig viele mysteriöse Sachen in meinem Leben erlebt. Auch so ein paar Sachen, wo ich heute sagen würde, es war paranormal, vielleicht auch so ein bisschen. Ich habe Dario mal davon erzählt. Es ist jetzt,
ja, dann mach also, das doch. Ich glaube, du hast auch am meisten tatsächlich zu erzählen, weil du bist ja auch schon am längsten auf dieser wundervollen Erde.
Das stimmt, das ist natürlich die vierjährige Lebenserfahrung, die ich mehr habe.
Und bevor es vorbei ist, erzähl lieber nochmal, was du
ja.
Erlebt hast. Ja. Was ist denn jetzt hier los?
Dario, Alter, das war echt, also, holla die Waldfee.
Ja, jetzt überlege ich natürlich gerade, was ich erzählen soll, weil das eine ist schon sehr. Ich saß mal auf der Terrasse hier, ja, und war der festen Überzeugung, drei weiße Punkte in der Luft zu sehen, ja. Und ich schaute dahin, dachte mir, okay, es wird irgendein Disco-Light oder sowas sein, weil es irgendeine fette Premiere vor Dominiks neuestem Projekt oder so, wo ich nicht eingeladen bin. Und dann sah ich mir diese Scheinwerfer an, aber es kam kein Licht von unten, sondern es waren einfach drei helle, grelle Punkte direkt hier über dem Media Tower und dann sind die weggeflogen. Und das war wirklich das unfassbar langweilige, mysteriöse Erlebnis, dass ich...
Du hattest wahrscheinlich auch irgendwie Blendflecken im Auge, irgendeine
Ziel. Ja, ich war vermutlich einfach mit Pilzen zugeballert, wie die beiden aus unserer letzten Stories, von der letzten Folge, die wirklich ganz fantastisch war, falls ihr die noch nicht gehört habt. Und ja...
Ich glaube aber auch, dein Unterbewusstsein hat das frei erfunden, Tim.
Ja, das finde ich jetzt noch ein bisschen frech, dass du das
bei dieser
sagst.
Geschichte.
Ich glaube, Lena aus der Regie, Grüße bitte, hat sich was völlig anderes vorgestellt, als sie mich noch im Bad am Anfang eine mysteriöse Geschichte zu erzählen.
Das ist aber auch hier, wenn, das ist mein Podcast!
Ja, natürlich.
Nachdem ich mein Powerplay jetzt hier durch habe und klar ausformuliert habe, dass das hier der Podcast der langweiligen Geschichten auch ab und zu sein muss, vor allem nachdem wir in der letzten Folge ja wirklich an den Stühlen uns festklammern mussten, fand ich, ist doch auch mal so eine etwas leichtere, mysteriöse Geschichte auch mal eine ganz schöne Abwechslung. Aber okay, ihr wollt es nicht anders, wir gehen wieder in die harten Sandalen mit rein. Deswegen werde ich jetzt hier mit meiner Geschichte eine gute Freundin von mir starten, nämlich die Hexe von Cresswell's Fall. Und da habe ich auch eine kleine, wundervolle Frage für euch in petto. Und zwar, hattet ihr schon mal das Gefühl, eine unbekannte Macht hat euch vor einem Unheil bewahrt?
Ja, ich saß auf dem Balkon, da waren so drei weiße Punkte.
Geil, Alter, erzähl dieselbe Story nochmal.
Dario, bitte.
Vor welchem Unheil haben dich die Punkte bewahrt, Tim? Auf dem Balkon?
Mach mal weiter, ich muss jetzt noch ein bisschen rumspinnen hier.
Ja, okay. Von einem Unheil bewahrt, glaube ich nicht. Aber ich hatte auch mal so, dass ich irgendwie als Kind so im Bett, so im Halbschlaf irgendwie auch meinte, irgendwie ein Licht zu sehen oder irgendeine übernatürliche Gestalt und so. Ich meine, ich war auch immer so ganz furchtbar mit Dunkelheit und so als Kind. So brauchte Nachtlicht und sowas, um überhaupt schlafen zu können. Also dieses Gefühl kenne ich auf jeden Fall, dass eine Macht anwesend ist. Ob die mich bewahrt hat, vor was, ich will es hoffen. Aber ja.
Da muss ich auch wieder an das Heroinhaus denken, mit dem Keller und Dachboden.
Alles kehrt zurück zum Heroinhaus.
Ja, ich muss wirklich sagen, die Horrorstories, die ich natürlich auch später im Leben erfahren habe, die schockieren mich dann auch. Aber zu der Zeit habe ich das wie einen wunderbaren großen Spielplatz erlebt. Aber in der Tat, meine Mutter hatte damals eine Phase, wo sie so sehr dem Reiki zugewandt war. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, aber das ist dann auch einhergehend mit, man pendelt jetzt mal Dinge aus, Tarotkarten, also welche Sachen. Mhm. Und dieses Haus, wie gesagt, hatte eine Historie, das wurde halt super runtergerockt. Und meine Mutter hatte so ein bisschen Sorge, dass da halt Geister schlummern würden und hat deswegen eine Reiki-Spezialistin aus dem Umland angeheuert, die dann quasi dieses komplette Haus gereinigt hat. Und mir fällt noch gerade was ganz anderes ein, genau in diese Kerbe. Aber lass mich mal kurz gucken, wie ich das wieder zusammenkriege. Und zwar hat diese Frau nämlich damals dann meiner Mutter gesagt, dass dieses Haus nach mir rufen würde. Und das Zimmer, in dem ich lebte, wohl irgendeine Historie hätte, die verhindern wollen würde, dass ich in diesem Zimmer lebte. Und das kommt gerade selber, ich habe gerade mega den psychologischen Durchbruch hier, glaube ich.
Guck mal, jetzt kommt aber doch noch eine Geschichte, die einfach nur mehrere Anläufe gebraucht.
Ja, ich habe das wirklich komplett verdrängt, weil ich dieses Haus, wie gesagt, nie so negativen Erinnerungen hatte. Meine Mutter hat mir das vor 2-3 Jahren irgendwann mal erzählt. Und auf jeden Fall hat dann diese Frau eben dieses Haus gereinigt und auch mich und meinen Bruder dann irgendwie ausgependelt, whatever. Und also ich will das überhaupt nicht in Frage stellen, dass das sicherlich Leuten hilft, aber ich selber habe das jetzt nicht so wahrgenommen. Und hat alles nichts geholfen, denn ich musste irgendwann dann, wurde ich durch komplette Labore gereicht, weil offensichtlich in der Heizung, die direkt unter meinem Zimmer war, so Kohlenmonoxid ausgestoßen ist.
Puh.
Und dann musste das erstmal getestet werden. Also ich glaube, wenn man so die Historie meiner Kindheit und sowas ein, zwei zusammenstücke, dann wundert einen auch nicht mehr. Das hättest
du wirklich als Fall auch einreichen können.
Dann lässt sich sehr, ja. Ja. Cool, aber genau, daran erinnere ich mich noch sehr gut, dass dieses Haus.
Also die Macht hätte dich bewahrt, hättest du es ernst genommen.
Ja, oder die Frau hat einfach, die Geister ist losgeworden. Ich weiß noch, dass es auch genau diese Kerbe, wie Dario das gerade erwähnt, wo man ja als Kind auch so ein bisschen noch mehr Angst hat, so vor Sachen, die man nicht kennt. Und ich habe damals Halloween entdeckt. Michael Myers, Halloween 4, hat mir ein Nachbar gezeigt. Und ich habe in diesem Haus mit dieser Historie, dass die Heizung mich offensichtlich vermeintlich umbringen wollte, plus diese Geister, die da irgendwie schlummern sollen, habe ich auch mal gedacht, dass vor meinem Fenster irgendwie Michael Myers steht. Also irgendwie, ich merke jetzt doch, tagsüber fand ich das Haus geil. Nachts fand ich es nicht so geil, fällt mir gerade auf.
Wir reißen alte Wunden auf. Heute Nacht wird schlecht geschlafen. Da kannst du dir Nachtlicht von Dario ausleihen vielleicht. Ja, klar, das früher im Kindesalter und sowas, die Dunkelheit im Gesamten und vielleicht mal ein Lichtlein anhaben und sowas, das kann man natürlich alles nachvollziehen. Da liegt ja auch keine Schande darin. Ein Kohlenmonoxidmelder hätte ich vielleicht trotzdem empfohlen,
aber damals noch nicht
an der Stelle.
Aber mich interessiert trotzdem, könntet ihr, wenn ihr wüsstet, in einer Wohnung ist jemand gestorben, könntet ihr da problemlos einziehen?
Ja, also kommt vielleicht drauf an, unter welchen Umständen.
Es ist ja eigentlich in jeder Wohnung schon mal jemand gestorben.
Wahrscheinlich. In jeder weiß ich nicht, aber.
Naja, also in den meisten, die zumindest älter sind, wenn man jetzt mal irgendwie guckt, meisten Wohnungen oder Häuser in Deutschland, viele Nachkriegsbauten und sowas, da ist natürlich inzwischen schon die ein oder andere Generation so ein bisschen durchgerutscht. Ne? Vielleicht auch nochmal ein Unterschied, ist das jetzt irgendwie ein gewaltsamer Tod, Mord oder ist das sowas regulär? Also ich glaube einfach, dass natürlich viele Leute schon mal irgendwie einfach entschlafen sind, wie man so romantisch sagt.
Okay, dann pendel ich das mal nebenbei aus und du kannst immer deine Geschichte vorlesen.
So machen wir das. Du pendelst mal fleißig umher. Ich hoffe, dass du das auch bald als Patreon-Perk anbietest. Die 11-jährige Linda Barnes hatte endgültig genug. Sie schmiss die restlichen Sandwiches wütend zurück in ihre Tasche, die Milchflaschen und die Picknickdecke auch. Es war jetzt schon das vierte Mal in Folge, dass ihr älterer Bruder Luke sie hier versetzte. Mochte ja sein, dass er mit seinen 16 Jahren andere Dinge im Kopf hatte, aber sie war doch seine Schwester. Wie konnte er nur? Linda stürmte beleidigt den Hang hinunter, durch Büsche und Sträucher und zielstrebig in das angrenzende Wäldchen hinter der Schule, das sie wie ihre eigene Westentasche kannte. Wie alles hier in Creswells Fall. Früher hatte Luke ihr so viel über dieses kleine Städtchen im Nordwesten Tennessees erzählt. Über die ersten Menschen, die sich hier schon im 18. Jahrhundert niedergelassen hatten. So viel, dass sie manchmal das Gefühl hatte, sie kannte jede Gedenktafel, jeden Baum und jede Ameise, die hier auf dem Waldboden krabbelte. Sie verdrehte die Augen, wenn sie an die Geschichten über die Smiths, die Petersons und die Sundstreams dachte. Die drei großen Familien, die Gründerväter, die bei der Errichtung der Stadt so viel Blut vergossen hatten. Erst das Blut der Ureinwohner und Ureinwohnerinnen, dann das Blut ihrer eigenen Sklaven und Sklavinnen. Nur eine hatten sie nie erwischt, diese alten Männer. Eine einzige Frau. Zeit abzubiegen, dachte Linda, weg von den Häusern und den ausgewiesenen Wanderpfaden und die Hügel hinauf, zur Höhle hin, ihrem allerliebsten Lieblingsort. Und ihrem Geheimversteck. Denn Linda hatte ein Geheimnis. Sie wollte fort von ihrem doofen Bruder, der sie immer versetzte, fort von ihren nervigen Eltern, die ihr nie zuhörten. Und die Hexe von Creswells Fall sollte ihr dabei helfen. Diese Frau war die einzige Person in der über 200-jährigen Geschichte dieser Stadt, für die sich Linda schon immer brennend interessiert hatte. Während ihr Bruder Luke das Kapitel über die mysteriöse Gestalt, die angeblich in den Höhlen unter den Wäldern hauste, beim Vorlesen gerne überblätterte, als hätte Linda vor so einer mutigen Frau wie der Hexe Angst haben müssen, spürte das Mädchen schon früh eine seltsame Verbindung zu ihr, eine Art Seelenverwandtschaft. Sie wollte alles über die Hexe wissen und als Linda endlich alt genug dafür war, holte sie die Bücher aus Lukes Regal und verschlang jede Zeile, die sie zu dieser Frau finden konnte. So sei es damals um den Verkauf von Land gegangen, erinnerte sich Linda, und um einen erbitterten Streit zwischen den drei großen Familien, den Smiths, den Petersons, den Sundstrams. Als sich eine Nachbarin in die Angelegenheit einmischte und versuchte, zwischen den Familien zu schlichten, trat sie dabei dem falschen Mann auf den Schlips. Dankbar, endlich einen Sündenbock für seine Habgier gefunden zu haben, machte Samuel Smith die Frau für den Streit verantwortlich. Er nannte sie eine Hexe und Teufelin und sorgte für ihre Verbannung aus der Dorfgemeinschaft. Daraufhin schwor die Frau Rache und verfluchte Samuel Smith später auf ihrem Totenbett. Das war Lindas Lieblingsstelle, denn kurz nach dem Tod der Hexe sei die Familie tatsächlich von seltsamen Ereignissen heimgesucht worden. Erst ein Zwicken hier, dann ein Kneifen dort, verschüttete Milch und verschwundenes Brot. Aber dann hörten die Smiths die Stimme einer Frau, die nachts unheimliche Lieder sang und den Schlafenden furchtbare Dinge in die Ohren flüsterte. Zu den Kindern und Mädchen der Familie sei die Hexe stets nett und freundlich gewesen. Angeblich hatte sie ihnen regelmäßig Früchte und Blumen gebracht. Nur die Männer habe sie leiden lassen. So starb Samuel Smith auf unerklärliche Weise und sollte außerdem nicht der letzte mysteriöse Tote der Familie bleiben. Bis heute schien ein Fluch auf den Männern der Familie Smith zu lasten. Hatte nicht erst letztes Jahr in der Zeitung gestanden, die beiden jüngsten Smith-Söhne seien im Krieg gefallen? Linda war sich sicher, die Hexe von Creswells Fall existierte. Und besser noch, sie wartete auf sie. Das konnte die Elfjährige ganz deutlich spüren. Es war ein sanftes Kribbeln, das sie beim Betreten der Höhle spürte. Ein Lufthauch wie eine Umarmung. Das Mädchen wusste, die Hexe war ihr nicht böse gesinnt. Im Gegenteil, sie würde ihr helfen. In der tiefen Dunkelheit der Höhle stehend, kramte Linda nach den Streichhölzern in ihrem Rucksack. Wie gut, dass ihr Bruder Luke immer so mit sich selbst beschäftigt war und nicht mal das Verschwinden seiner eigenen Zündhölzer bemerkt hatte, geschweige denn den Verlust einer kleinen schwarzen Sturmlaterne, die er oft für seine Pfadfinderausflüge nutzte. Linda hatte sich prima auf alles vorbereitet, sie war stolz auf sich. Jetzt musste sie nur noch rein. Und die Hexe um einen Gefallen bitten. Es war ja nur ein ganz kleiner und zur Not hatte Linda noch die Sandwiches dabei. Vielleicht war die Hexe hungrig. Linda zündete also den Docht der Laterne an und tauchte ein in die Finsternis, die sie bereits nach wenigen Metern verschluckte. Es war kühl hier, das war es immer, aber diesmal spürte Linda ein unangenehmes Jucken im Nacken, das sie sich nicht recht erklären konnte. Waren das Beinchen auf ihrer Haut? Nervös strich sie sich über ihren Kopf, ganz in der Angst, sie könne in ein Spinnennetz gelaufen sein, fand aber nichts als ihre Schleifen im Haar. Seltsam. Sie hob die Laterne höher, nur um wirklich sicher zu gehen, und starrte gegen die tief hängenden Tropfsteine, die rostig und dunkel vor Feuchtigkeit glänzten. Ich muss hier abbiegen, dachte sie, als die Laterne plötzlich ausging. Es geschah einfach so, von einer Sekunde auf die andere. Hatte sie das Fenster der Lampe nicht richtig geschlossen? Sie spürte keinen Windzug, hier ging keine Brise. Für einen Moment spürte sie eine Welle der Angst in sich aufsteigen, eine schiere, namenlose Panik, die alles wegspülen wollte. Dann erinnerte sie sich. Sie hatte die Streichhölzer zum Glück nicht wieder in den Rucksack gesteckt, sondern bloß in ihre Manteltasche. Mit weit aufgerissenen Augen starrte das Mädchen in die Finsternis und versuchte, mit einer Hand die Klappe der Laterne zu finden, die sich mit einem leisen Klick öffnete. Einmal, zweimal, drei ganze Male rieb sie das Streichholz an der Schachtel, um es zu entzünden, und steckte mit zittrigen Fingern schließlich den Docht an. Was war das? Sie hörte tief in der Höhle irgendein Geräusch, das sie nicht identifizieren konnte. Es klang wie ein Seufzen. Gefolgt von Schritten, vielen Schritten, rannte da jemand, vielleicht sogar in ihre Richtung. Sie bekam sofort Gänsehaut. Vor ihr schien sich etwas in den Schatten zu bewegen. Eine große, dunkle Kreatur mit goldenen Augen. Im ersten Moment sah es aus wie ein Wolf. Linda blinzelte und das Geschöpf war wieder mit der Dunkelheit verschmolzen. Da hörte sie vor sich ein dunkles Grollen und Linda Barnes rannte. Sie rannte, so schnell sie nur konnte, aus der Höhle hinaus und schlug dabei instinktiv den Weg nach Hause ein, wo ihre Mutter sie später auch völlig aufgelöst finden sollte. Am gleichen Abend, dem 14. August 1944, fanden Polizisten aufgrund von Linda Barnes Schilderung nicht nur ihren Rucksack und die Laterne, die sie auf ihrer Flucht verloren hatte, sondern auch eine geöffnete Dose mit Schweinefleisch und Bohnen, die sie verdächtig fanden. Die Polizisten untersuchten daraufhin die Höhle und fanden dort ganz zuhinterst, zu ihrem eigenen Erschrecken, zwei entflohene Häftlinge, die sich seit Wochen dort versteckt hatten. Linda Barnes behauptete noch nach vielen Jahren nach den Ereignissen, die Hexe von Cresswell's Fall habe sie vor den beiden Mördern gewarnt und beschützt.
Also, wow. Erstmal Chapeau fürs Vortragen. Ich bin hier, bin am Zittern gerade. Das war sehr gut.
Dankeschön.
Erstmal runterkommen, ja.
Ja, Dario, was hast du für was? Ich habe dich hier schon schreiben hören oben.
Ja, meine Notizen. Meine Recherche hat schon begonnen, genau. Die, also diese Figur von dieser Hexe, die auch so, ist ja so ein bisschen so eine verstoßene Frau, der auch irgendwie diese Schuld in die Schuhe geschoben wurde an diesem Tod und die dann vielleicht ja auch so ein bisschen irgendwie Rache nimmt an den Männern in dieser Familie. Auf übernatürliche Weise vielleicht aber auch nicht. Das fand ich erstmal alles irgendwie ganz plausibel. Oder auch zumindest, dass so eine Legende sich entsteht. Und habe dann natürlich gespannt darauf gewartet, ob man dieser Figur jetzt auch tatsächlich noch begegnet in der Geschichte. Das passierte da nicht so wirklich. Und dann diese Drehung zum Schluss mit den Häftlingen ist mir vielleicht ein bisschen zu viel. Oder auch wieder ein bisschen, es passt dann zu gut zusammen, dass dann die auch noch auftauchen und genau zufällig in dieser Höhle sind. Und dann wird sie angeblich gerettet von dieser Hexe. Da war ich dann ein bisschen raus. Das finde ich schwierig. Mhm. Das ist mir ein zu gutes Ende irgendwie, zu rund aufgelöst.
Ich sehe es halt direkt umgekehrt, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass dieser eigentliche Fall mit den Häftlingen in der Höhle vorher da war und da einfach ein paar findige Zeitungsredakteure und Redakteurinnen saßen, die gesagt haben, das ist einfach super boring. Ja gut, war die halt zufällig da drin. Was hat die denn noch so zu erzählen? Und dann erzählt sie das eben von dieser Legende und der Hexe und dann wird das einfach alles so ein bisschen aufgebauscht. Ich finde gerade dieses doch nicht enttäuschende, aber doch sehr irdische Ende mit den beiden Häftlingen macht das für mich so plausibel, dass alles andere eigentlich nur Beiwerk ist, um uns beide hier an dem heutigen wunderbaren Tag zu verwirren.
Aber in dieser Variante, was wäre dann die, warum ist das Mädchen dann ursprünglich da reingegangen? Wenn das quasi nachher erfunden worden wäre, drumherum mit der Hexe. Also warum geht dann dieses 11-jährige Mädchen alleine in diese Höhle, wenn sie nicht wirklich an die Hexe glaubt?
Also es hat einmal zwischendurch hier an der Tür geklingelt. Ich muss ein Paket entgegennehmen.
Ja.
Deswegen. Ja, das habe ich auch bemerkt.
Deswegen kann ich das nicht so 100% beantworten. Was ist denn dein Verdacht, Dario?
Naja, ich glaube, dass sie wirklich dieser Hexe begegnen wollte.
Na klar.
Das kann ich mir vorstellen.
Aber
für mich sind eben die Häftlinge eins zu viel.
Ja. Aber die Geschichte machen ja die Häftlinge. Also wenn die jetzt einfach nur da wegen der Hexe da reingegangen wären, dann würden wir heute nicht darüber sprechen, weil sich keiner für interessiert hat. Aber weil diese Häftlinge, weil die Geschichte eben wahr ist und passiert ist, ist dieses beiläufige, wie der Typ in der letzten Folge, der seine Tochter versucht hat, also sneaky mit reinzubringen in eine Geschichte, die denselben Verlauf genommen hätte, auch wenn er nicht involviert gewesen wäre. Ich glaube, so in diese Richtung geht das. Möchte dich jetzt aber auch nicht unnötig verwirren.
Ja, das heißt, wenn man es mal rekonstruiert, dieses Mädchen ist vielleicht irgendwie Waldspaziergang, Pilze sammeln und läuft in diese Höhle.
Genau.
Und wird verscheucht von den Häftlingen.
Ja, das kann ja durch sein, dass sie das
hier. Und dann sitzen da zwei gelangweilte Lokalreporter und denken, da gab es doch mal diese Legende von der Hexe.
Na, vielleicht hat sie ja auch durchaus gesagt, das war die Hexe. Das kann es ja ruhig haben. Und dann haben sie halt ein bisschen näher nachgefragt und fanden die Story halt interessant genug, um das miteinander zu verweben.
Ja, nee, das ist mir zu viel.
Ja, ich steig aus.
Ich steig aus, Leute.
Willst du ja sehen, das was du davon hast.
Bis hierhin und nicht weiter.
Also als Autor hätte ich dir ein bisschen mehr Glaube an menschlichen Dramen.
Na eben, deswegen, ich blicke ja sofort hinter den Vorhang, ja. Die Illusion zerbricht vor mir. Deswegen.
In tausend Einzelteile.
Das ist gut geschrieben, aber erfunden.
Ja, pass mal auf. Dario, Dominik hat eine Antwort für uns. Ich sage auf jeden Fall ja, Dominik. Okay. Dario sagt nein.
Okay. Tim hat die Geschichte nicht komplett gehört, aber er sagt, was hast du eigentlich bestellt? Das möchte ich jetzt noch kurz davor klären.
Turntables, einen Schallplattenspieler habe ich bestellt.
Oh,
für das ungarische Lied?
Für das ungarische Lied, genau. Das will ich mir gleich hier schön reinschreddern.
Da hören wir dann eher mal die ein oder andere Sinatra-Platte. Komm ich mal rum, freue ich mich drauf.
Sehr gerne.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Diese Geschichte ist... Oh, Moment. Wollen wir mal kurz einen Schluck trinken? Köstliches Wasser. Wahr.
Ich glaube
von nicht. Wegen die Illusion zerspringt, Dario. Nicht.
Ja, jetzt will ich aber mal hören, was da passiert.
Ich habe auch wirklich einige Informationen dazu. Also da könnt ihr euch schon mal noch auf ein wahres Infofest hier freuen. Die Geschichte ist, wie gesagt, wahr und basiert sowohl auf den Erinnerungen von Bonnie Hainlein als auch den Überlieferungen der Bellwitch-Legende. Die Bellwitch ist ein wichtiger Bestandteil US-amerikanischer Folklore und dreht sich vorrangig um die Familie Bell aus dem 19. Jahrhundert. Der Legende nach wurde die Familie Bell sowie verschiedene Nachbarinnen und Freundinnen der Familie zwischen 1817 und 1821 von einer größtenteils unsichtbaren Kreatur angegriffen, die sprechen und physische Objekte beeinflussen konnte. Einigen Berichten nach war diese Kreatur hellsichtig und in der Lage, lange Strecken mit übermenschlicher Geschwindigkeit zurückzulegen. Außerdem seien nachts unheimliche und unbeschreibliche Wesen auf dem Bauernhof aufgetaucht, andere Tiere aus dem Besitz der Bells wiederum seien spurlos verschwunden. Verschiedene Familienmitglieder berichteten über seltsame Geräusche, bald war eine Frauenstimme zu hören, die mal sang, mal schrie, mal fluchte. Die Geschichte der Bells endete unglücklich. John Bell Senior begann irgendwann unter starken und unerklärlichen Schmerzen zu leiden, die ihm schließlich das Leben kosteten. Auch wenn Ärzte später eine Vergiftung für möglich hielten, verstummte die Hexe nach John Bell Seniors Tod für viele Jahre. Neben vielen anderen Ereignissen, die im Zusammenhang mit der Bellwitch standen, war die Schilderung der Bonnie Hainline vermutlich eine der eindrücklichsten. Bonnie Hainline erkundete eines Tages im Jahr 1944 aus Langeweile die Höhle, von der man mittlerweile behauptete, der Geist der Bellwitch hause darin. Das Mädchen, das allgemein eher als Wildfang galt, lieh sich dafür eine Laterne. Nach ihren Angaben hatte sie weder Angst vor der Höhle noch vor der Bellwitch selbst, denn sie hatte dort schon früher mit Freunden und Freundinnen gespielt. Während sie sich immer tiefer in die Höhle wagte, erlosch ihre Laterne zweimal, obschon dort weder eine fühlbare Brise noch ein Luftzug ging. Bei der Laterne handelte es sich außerdem um eine Sturmlaterne. Sie fand den Weg nur hinaus, weil sie dem Wasserlauf der Höhle folgte. Als sie den Eingang erreichte, entdeckte sie dabei eine geöffnete Dose Schweinefleisch, Bohnen und Marshmallows, die ihr verdächtig vorkamen. Später am Abend erfuhr Bonnie Hainline, dass die Polizei zwei entkommene Strafgefangene im hinteren Teil der Höhle entdeckt hatten. Sie schrieb der Hexe zu, dass sie ihr geholfen habe, den gewalttätigen Verbrechern nicht direkt in die Arme gelaufen zu sein. Also natürlich viele Erinnerungen, ja, die wir da mit reinspielen haben, viele Erzählungen, aber diese Gefangenen, die existierten wohl unumstritten und irgendwie ist sie denen auch nicht in die Arme gelaufen. Also ob es dann vielleicht doch irgendein Windzug war, der da durch die Höhle streifte oder die Sturmlaterne vielleicht einfach nicht mehr so ganz intakt war, ne? Das kann ja auch einfach mal sein. Oder vielleicht doch die Weisung der Hexe, die sie bewahren wollte.
Ja, ich möchte mich bei Tim entschuldigen, in aller Förmlichkeit.
Nee,
ich hätte dir natürlich vertrauen sollen.
Nein. Du hast ja schon auch berechtigten Zweifel gehabt. Aber lag's halt falsch. Ja. Naja,
okay. Vielleicht sollten dir auch die drei Lichter was sagen eigentlich. Weißt du, vielleicht
das hat mich auch gewundert. Ja.
Die Hexe. Ja. Ne? Packst du denn das gerade schon den Plattenspieler aus? Oder?
Ja, ich mache nebenbei, muss ich auch gerade noch eben so eine Feedback-Schleife, die ich beantworten muss. So.
Wie war Ihre Erfahrung mit Mystery Crimes? Bewerten Sie die Moderation von Dominik auf einer Skala von 1 bis 10. 2.
So. Ja, genau. Ja, du, ich hätte noch mal eine Frage an euch. Und da muss ich ein bisschen schmunzeln. Vielleicht ihr ja auch, wenn ihr sie hört. Weil passt schon sehr, sehr gut. Zumindest zu mir. Seid ihr schon mal einige Tage von der Bildfläche verschwunden, ohne dass jemand wusste, wo ihr seid?
Nun.
Wie ist das bei dir, Dario?
Tja, also dass niemand wusste, wo ich bin, das bestimmt nicht. Nee, glaube ich nicht. Aber ja, ich lasse auch ganz gerne mal irgendwie meine Kommunikationsmittel in der Ecke liegen für eine gewisse Zeit. Und ich weiß nicht, ich hoffe, dass sich Leute da nicht Sorgen machen oder so. Aber ja, das ist also nicht komplett von der Bildfläche verschwunden. Nee.
Mhm. Ja, ich glaube, wir haben da alle drei die ganz gute Tendenz und Fähigkeit dazu. Ich bin da aber auch so genau gleich. Das ist so dieses Mal von der Bildfläche in einem gewissen Rahmen verschwinden, vor allem von dieser öffentlichen Bild. Das ist ja bei uns nochmal zwei unterschiedliche Sachen. Ne? Ja, wir haben eine private Bildfläche irgendwo und wir haben auch eine öffentliche Bildfläche, von der man verschwinden kann. Also du kannst von zwei Bühnen gleichzeitig abziehen, wenn du das möchtest.
Klar, aber den Kanal habe ich einfach sitzen lassen, wortlos. Das ist
den, hast, den hast du, ja. dabei ist wirklich niemand.
Da weiß auch niemand, ja,
genau. Ja, das ist so. Nee, also da, in einem gewissen Rahmen, aber das will ich gar nicht, also im Privaten auf keinen Fall, dass jetzt niemand weiß, wo ich gerade bin. Ne? Ich wohne ja auch in einer WG und so weiter und so fort, allein deswegen würde das recht schnell auffallen, wenn ich plötzlich irgendwo im Nirvana wäre und auch irgendwie die Familie und Freunde sind eigentlich immer in einem gewissen Maße informiert, was der Dominik denn so halbwegs treibt. Aber wie gesagt, dadurch, dass man, glaube ich, auch ab und zu mal diese Kommunikationswiege etwas brach liegen lässt, wäre es, glaube ich, schon einfach mal für zumindest zwei, drei Tage. Man muss ja auch nicht erzählen, wo man ist. Man kann einfach ganz normal so, ja, ich mache halt gerade dies und das und gerade machen ja sowieso viele Leute nicht so viel. Deswegen kann man ja sonst wo sein, mitten im Wald. Wie ist das bei dir, Tim? Ne? Jetzt kommt der Meister des Verschwindens hier.
Nee, ach Quatsch.
Enthüllt seinen Mantel.
Nee, das waren noch zwei sehr, sehr schöne Antworten. Ich würde euch viel, viel lieber direkt mit der Geschichte konfrontieren, als mit meinen...
Aber du hast die Frage gar nicht beantwortet.
Ja, das wurde auch nicht. Also, ich bin noch nie verschwunden. Nee.
Das war wohl die Frage hier.
Ja, nee.
Doch.
Ja, ja, ich mache das schon ganz gerne. Ich verschwinde gerne von der Bildfläche.
Aber man weiß ja immer, wo du bist.
Ja, zu Hause, klar. Aber, genau. Ja. Aber ja, deswegen ganz unspektakuläre Antwort. Ganz im Gegenteil, super spektakulär, meine Geschichte mit dem absoluten Knallernamen. Wir nannten ihn Eddie. Seid ihr bereit?
Nochmal was?
Sie nannten ihn Eddie.
Eddie. Oh,
genau. Okay. Man schrieb den 3. Oktober 1849, als ein unbekannter Mann mitten in Baltimore auf offener Straße und am helllichten Tag zusammenbrach. Er taumelte, wie aus dem Nichts, den Gehweg entlang, wie eine Augenzeugin später in ihr Tagebuch schrieb. Ein Obdachloser sehr wahrscheinlich, wenn man sich seinen Anzug näher betrachtete. Ein schlecht sitzender, an den Ärmeln ausgerissener Anzug aus billigem Stoff, die schlammverkrusteten Hosen und dazu diese lächerliche Strohhut, der ihm schief im Nacken saß. Vermutlich ein Betrunkener. Immerhin brach der Kerl ja direkt vor dem Irish Pub zusammen. War er vielleicht nach einer durchzechten Nacht dort aufgewacht? Hatte ungehemmt und unbeobachtet hinter verschlossener Tür weitergetrunken und war nun gegen Mittag endlich aus dem Laden rausgetorkelt? Die Menschentraube, die sich unmittelbar um den Mann ansammelte, spekulierte bereits ausgelassen, als Dr. Richard Bloom schließlich eintraf. Man hatte ihm telegrafiert. Der Mann, stellte der Arzt sofort fest, war nicht ohnmächtig, sondern in einer Art Trance. Er schien nicht ansprechbar und reagierte auch nicht auf einfachste Fragen. Man bat alle umstehenden Passanten deshalb, den Platz sofort zu räumen, was diese zwar höflich, aber leicht widerstrebend taten. Die Neugier trieb die meisten nur wenige Meter weiter. »Haben Sie Schmerzen?«, fragte der Arzt und betastete dabei vorsichtig beide Arme und beide Beine des Mannes, überprüfte Taille und Brust sowie den Bauch des auf dem Boden Hockenden und konnte weder Wunden noch Prellungen oder andere Zeichen von Gewalt entdecken. Da Dr. Bloom nur für eine erste Notversorgung ausgerüstet war und der Fremde weder über sichtbare Verletzungen verfügte noch in der Lage war, sich verständlich zu machen, rief man umgehend eine Kutsche, um den Mann sofort in das nahegelegenste Krankenhaus zu bringen. Auf der Fahrt dorthin wurde der Verwirrte allerdings plötzlich unruhig und schien aufzuwachen. Er schrie mehrfach, »Reynolds! Reynolds!« bäumte sich dabei ruckartig auf und stemmte sich mit all seiner Kraft gegen den neben ihm sitzenden Arzt. Dieser hielt ihn eilig ein mit Chloroform getränkten Lappen vors Gesicht, um ihn zu beruhigen. Im Washington College Hospital kam der Mann schließlich bewusstlos an, konnte aber sofort von einem der behandelten Ärzte als Edmund Mason identifiziert werden. Edmund Mason, Baltimores bekanntester Autor? Es war nicht zu fassen. Was war mit diesem Mann nur passiert? Sofort verließen diverse Telegramme Baltimores Poststation, unter anderem nach Richmond, Virginia, wo der erfolgreiche, publizierende Schriftsteller nach bisherigem Wissensstand gelebt und auch nach Philadelphia, wo man ihn ursprünglich vermutet hatte. Dann begann, was man im Nachhinein die große Detektivarbeit nannte. Ärzte und Polizisten versuchten gleichzeitig zu ermitteln, was Edmund Mason widerfahren war. Körperlich befand sich der Autor in einem merkwürdigen Zustand zwischen Wachsein und Ohnmacht. Er schreckte immer wieder auf, um entweder nach einem Mann namens Reynolds zu schreien oder um zusammenhangslose Wörter von sich zu geben, die absolut keinen Sinn ergaben. Eine Krankenschwester machte sich anfänglich noch die Mühe, die Fragmente zu notieren, ganz in der Hoffnung, sie könne damit ein wenig Licht ins Dunkel bringen, hörte aber nach kurzer Zeit frustriert wieder auf damit. Mason schien nun in düsteren Bildausschnitten zu sprechen oder zu denken. Er faselte, fieberte, er schrie unkontrolliert. Hatte er Schmerzen? Die Ärzte waren ratlos. Und der Polizei ging es leider auch nicht anders. Einer der Polizisten hatte zwar bereits am nächsten Tag Ethel Summers, Edmund Masons Verlobte, verständigen können, aber es sollte insgesamt 2 Tage dauern, bis die völlig aufgelöste Frau endlich in Baltimore eintraf. Zu diesem Zeitpunkt konnte sie bereits in allen Tageszeitungen die Schlagzeilen über ihren aufgegriffenen Mann lesen. Es war die Rede von einem angeblichen Alkoholmissbrauch, von seinen Eskapaden und Weibergeschichten, von denen Ethel wusste, dass sie alle erstunken und erlogen waren. Nichts als billige Gerüchte, die seine Konkurrenten und Rivalen in Umlauf gebracht hatten, um seinen Ruf zu schädigen. Oh, diese Blamage, dieser Skandal. Als man sie in einem Krankenhaus befragte, gab sie zur Antwort, dass auch sie ihren Verlobten in Philadelphia vermutet hatte. Immerhin war er am 27. September von Richmond aufgebrochen, um eine Fähre nach Philadelphia zu nehmen. Das Paar hatte dort ein Haus gekauft, das es einzurichten galt. Bis zu ihrer Hochzeit sollte alles für Ethel Summers Ankunft vorbereitet sein. Und es gab so vieles zu erledigen. Außerdem hatte er sich dort einem neuen Buch widmen wollen. Was zwischen dem 27. September und dem 3. Oktober mit Edmund passiert war, wusste sie nicht. Die Einzelheiten seiner Reise oder möglichen Zwischenstopps blieben ungewiss. Edmund Mason, von der Krankenschwester zutraulich Eddie genannt, kam währenddessen nicht zu Bewusstsein. Im Gegenteil, er schien nicht nur in dem unerklärlichen Trancezustand gefangen zu bleiben, er versank auch immer tiefer darin. Niemand wusste, ob er sah oder hörte, was um ihn herum geschah. Nur wenn es um das Trinken von Wasser ging, kam plötzlich ein dunkles Feuer in seine Augen und er warf Flaschen und Gläser von sich und schlug Umstehende in die Tassen und Kannen aus den Händen. Daraufhin verständigte ein abergläubischer Arzt zusätzlich einen ansässigen Priester, der sich den Schriftsteller einmal genauer ansehen sollte. Masons Ruf als düsterer, beinahe verzweifelter Romantiker, der in seinen Geschichten immer mit dem Tod und auch mit dem Wahnsinn geliebäugelt hatte, war ihm längst vorausgeeilt. Und so erwartete der Priester beim Betreten des Krankenzimmers eine nahezu monströse Gestalt, gegen die er sich schützen musste. Als er den verwirrten, delirierenden Mann allerdings dann in seinem Bett liegen sah, konnte er nichts anderes tun, als das mitgebrachte und geweihte Kruzifix vorsichtig unter das Kopfkissen des Patienten zu schieben. Allerdings ohne Erfolg. Der Geist des Schriftstellers war gebrochen, sein Bewusstsein verdunkelte sich zunehmend, sein Körper versagte den Dienst. Am frühen Morgen des 7. Oktober 1849 starb Edmund Mason in seinem Krankenbett. Die Zeitungen überschlugen sich regelrecht mit ihren Meldungen, jede einzelne davon eine Spekulation mit Ausrufezeichen. Bis zuletzt zirkulierten verschiedene Theorien und Gerüchte, woran der berühmte Schriftsteller schlussendlich gestorben war. Dazu zählten eine verschleppte Grippe, ein riesiger Gehirntumor, eine unbehandelte Syphilis oder schlicht und einfach die Trunksucht. Ganz besonders böse Zungen behaupten im Nachhinein, er sei vergiftet worden. Und zwar von den Brüdern seiner Verlobten Ethel, die angeblich gegen seine bevorstehende Ehe gewesen waren. Allerdings konnte dies nie bewiesen werden. Bis heute bleibt sein Tod ungeklärt.
Einfach nur Gänsehaut. Ach, Tim.
Was ist hier passiert, frage ich euch.
Was ist da passiert? Ja, also für mich ist die Sache klar.
Oha.
Mhm. Also ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich vermute mal, dass das so passiert sein könnte. Da war jetzt eigentlich nichts für mich dabei, was so komplett unerklärbar oder unwahrscheinlich wirkte, außer halt natürlich der Todesursache. Aber wenn wir da die Jahreszahl, nämlich 1849, uns vor das innere Auge rufen, dann kann das dann natürlich alles Mögliche sein, was man damals einfach noch nicht verstanden hat. Ne? Das reicht ja von verschiedenen Infektionen bis hin zu Krankheiten oder Nebenwirkungen von sonst was, was man einfach sich damals nicht erklären konnte.
Ja, geht mir genauso mit der Geschichte. Zuerst dachte ich auch so, irgendwie Schriftsteller klingt erstmal nach Schaffenskrise oder irgendwie Method-Recherche oder so. Aber da nimmt das Ganze ja doch ein ziemlich düsteres Ende. Ich finde, es gibt schon einige interessante Details irgendwie an der Geschichte.
Zum Beispiel?
Mit diesem, was ruft er? Dieses
Reynolds. Reynolds. Genau. Das hat Tim, kannst du es nochmal so schreien wie vorher? Ich fand das sehr schön.
Ja, Reynolds!
Ah, ja.
Reynolds!
Sehr gut, danke. Ja, genau. Das ist natürlich spannend. Was ist das für ein Name? Was hat es damit auf sich? Mhm. Genauso natürlich das Detail mit diesem Wasser, was ich irgendwie interessant finde. Aber auch das führt mich eher dazu, dass ich der Geschichte mehr glaube.
Was für ein Detail mit dem Wasser so meinst du? Sind. Kannst du es mal kurz ausführen? Ich bin gerade auf dem Schlauch.
Immer wenn irgendwie Wasser in seine Nähe gebracht wird oder wenn es darum geht, dass er was trinken soll, wehrt er sich dagegen, oder?
Ja, genau. Das habe ich völlig überhört. Das, ja, das würde ja aber auch.
Was dann vielleicht im Zusammenhang stehen könnte mit.
Dass er vergiftet wurde, vielleicht. Ja, genau.
Oder so,
ja.
Genau. Dass da irgendwie. Und vielleicht dieser Reynolds hat damit irgendwas zu tun. Also es gibt durchaus eine Reihe an Erklärungen. Da fand ich auch spannend, dass zum Schluss nochmal die, diese Ehefrau so aufgeführt wird als Tatverdächtige.
Also, bei ihren ja, Brüder, ne? Ja, genau. Als Motiv zumindest.
Genau, genau. Also da gibt es eine ganze Reihe von Erklärungen wahrscheinlich. Deswegen halte ich das durchaus auch für realistisch.
Warum eigentlich, sie nannten ihn Eddie? Der ist doch irgendwie Edmund Mason, oder?
Ja, die Krankenschwester.
Edmund Mason, von den Krankenschwestern zutraulich Ach, Eddie deswegen. Genannt.
Das war einfach sein Spitzname. Okay.
Genau.
Bitte?
Ja? Nee, bitte.
Es ist schon fast so unspektakulär, dass ich sagen würde, es ist erfunden. Also jetzt nicht als Front Richtung Redaktion oder Team, aber weil das so ein bisschen das...
Ja. Es fehlt halt komplett so dieses Mystische, was man bislang so hatte, wo man so unerklärliche Sachen hatte.
Es erwischt mich irgendwie auf falschem Fuße, weswegen ich es sehr schwierig einschätzen kann.
Ja, es ist insofern schon mystisch, weil es gibt keine Aufklärung.
Ah, es gibt ja häufig, dass man keine Aufklärung gibt für irgendwelche Todesfälle oder so. Wobei Tim auch gerade hier so die ganze Zeit meine Aussage so, ja eben, na klar, komm, sag, dass es falsch ist.
Ach so, du denkst schon jetzt auf der Metaebene, Tim will uns hier in die Irre führen.
Ja, du weißt doch, wie er das sonst ist.
Ja. Das stimmt. Ich glaube es aber trotzdem nicht. Also ich finde es trotzdem aber jetzt irgendwie eine spannende Geschichte, gerade durch diese Details. Da würde ich schon, aber ich hoffe natürlich, dass es jetzt wirklich wahr ist und Tim noch mehr Details für uns hat vielleicht.
Also du sagst, es ist wahr?
Ja, ich bleibe auf jeden Fall, ja.
Das dann ist einfach passiert. Nur, um hier richtig Kontra zu geben, sage ich einfach mal, das ist so nicht passiert oder es ist zumindest, wenn dann nur irgendwie inspiriert von irgendeiner. Mhm. Aber wie gesagt, das ist natürlich eine Geschichte, die spannend ist, aber es ist ja, der Catch ist mir zu klein. Der Catch ist mir too small und normalerweise würde ich dann sagen, klar, es kann realistisch sein, aber gerade bei den realistischen Geschichten, die wirklich passiert sind, wird ja eigentlich eher aktuell was rausgesucht, was dann wirklich knallt, damit man diesen Gegensatz hat. Deswegen sage ich jetzt hier einfach mal, es ist nicht passiert.
Aber sind es nicht oft die kleinen Geschichten, die das Leben schreiben? Sie nannten ihn Eddie, Leute. Diese Geschichte ist tatsächlich wahr.
Nein!
Und es wird euch umhauen, denn natürlich wurden hier Namen und Handlungen dramatisiert, aber den eigentlichen Schriftsteller, den werdet ihr alle kennen. Denn es basiert hier auf dem mysteriösen Tod des Schriftstellers Edgar Allan Poe. Aha. Als Autor grauenhafter Grusel- und abenteuerlicher Detektivgeschichten hatte sich Poe bereits zu Lebzeiten einen Namen gemacht. Am Morgen des 27. September 1849 verließ Edgar Allan Poe sein Haus in Richmond, um nach Fordham zu reisen. Er hatte kurz zuvor seine Jugendliebe Elmira Shelton einen Hochzeitsantrag gemacht und wollte mit einem hergerichteten und für ihre Ankunft vorbereiteten Haus die Hochzeit weiter vorantreiben. Im Nachhinein ließ sich rekonstruieren, dass Poes erste Etappe seine Reise nach Baltimore war. Was allerdings dann zwischen dem 27. September und dem 3. Oktober 1849 geschah, ist bis heute ungeklärt. Tatsache ist, dass ein Drucker namens Joseph Walkers Poe vor einem Irish Pub aufgriff. Der Schriftsteller machte einen verwirrten Eindruck, entweder schien er schwer betrunken oder schwer verletzt zu sein. Er trug für seine Person untypische Kleidung, die ihm nicht gehörte. Da Poe in Baltimore zwar das Ansehen eines geachteten Schriftstellers, aber auch den Ruf eines Trinkers genoss, lehnten es Verwandte aus der Umgebung ab, sich um den Mann zu kümmern. Er wurde stattdessen in das Washington Medical College in Baltimore eingeliefert. Dort kümmerte sich der Arzt Dr. John Morin um ihn. Dieser hinterließ mehrere Berichte über Poes Zustand und Tod. Sie sind in der Rückschau verfasst und widersprechen einander sowie den Zeugnissen anderer Augenzeugen in zahlreichen Punkten. Poe halluzinierte, sprach unzusammenhängend und wahllos, dann wiederum driftete er permanent zwischen Wachsein und Bewusstlosigkeit. Er weigerte sich zu trinken oder entwickelte sogar eine regelrechte Angst vor Wasser. Poe starb schließlich am 7. Oktober 1849. Die Umstände seines Todes sind bis heute ungeklärt. Damals wie heute spekulieren Menschen über Poes Todesursache. Diese reichen von Selbstmord und Mord über Spätschäden durch Alkoholismus bis hin zu Diabetes, Tollwut oder Syphilis. Außerdem entwickelte sich im Laufe der Jahre das Gerücht, Poe könne ein Opfer sogenannter Walschlepper, das finde ich besonders interessant, Walschlepper geworden sein. So bezeichnet man damals skrupellose Walhelferinnen, die unbescholte Passanten angriffen, unter Drogen setzten und so dazu brachten, für ihren Kandidaten zu stimmen. Ob diesem Gerücht ein wahrer Kern zugrunde liegt, kann heute allerdings nicht nachgewiesen werden.
Herzlich willkommen bei Reich schön tot. Wir sind Nadine und Susanne und ihr seid im True Crime Podcast aus der Glitzerwelt. Hier haben die berühmten und die schönen Menschen dieser Welt ihre oft dramatischsten Hauptrollen. Mal als bemitleidenswerte Opfer, mal als eiskalte Killer. Denn eines können wir euch mit Sicherheit sagen, weder Reichtum noch Schönheit schützen vor Verbrechen. Jeden Montag gibt es eine neue Folge, exklusiv in der Podcast-App Podimo. Wir freuen uns auf euch.
Und ich sag's euch jetzt mal ganz
offen. Das ist wirklich spannend.
Das macht mich sauer, dass ich da jetzt falsch lag, weil jetzt dann natürlich, also ich dachte schon kurz, wo es um diese abstrusen Gruselromane oder so, das war, glaube ich, auch in der Geschichte schon drin als Hinweis. Und dann dachte ich mir so kurz, Lovecraft und so weiter, aber passt irgendwie nicht so ganz. Aber natürlich wäre dann der nächste Schritt einen Schritt weiter zurück von Lovecraft aufs gewesen zu Edgar Allan Poe hin. Und vor allem ergibt das ja auch total Sinn, weil ja der größte Hinweis an sich eigentlich schon dieses, sie nannten ihn Eddie ist. Und ich habe ja noch irgendwie nachgefragt, wer ist denn jetzt Eddie, weil Edmund, weil ich das nicht ganz zusammengebracht hatte. Deswegen ärgerlich, aber richtig coole Auflösung dann eigentlich dementsprechend, dass man da so eine historische Person einfach mit hinten dran hatte, ne? Dann ärgert man sich aber immer doppelt.
Wusstest du irgendwelche Details über Edgar Allan Poes Tod? Bei mir war das jetzt nicht bekannt. Also, dass du dich auch so ärgerst.
Nee, ich ärgere mich einfach aus dem Grund, weil ich mir dachte, das hätte ich vielleicht irgendwie ziehen können, dass es da möglicherweise um eben einen bekannteren Autor geht, um eine historische Person, und hätte dann eben den Sprung zu Edgar Allan Poe machen können. Ich bin jetzt auch nicht mit seiner kompletten Bio vertraut, aber eben gerade anhand von Lovecraft oder eben dann eben noch weiter zurückgegriffen, eben Edgar Allan Poe als einer der ersten großen Schöpfer des Horrors oder den Grundzügen des Horrors, wie wir es auch heutzutage kennen, bis hin dann zu einem Lovecraft und weiterführend, kennt man ihn natürlich. Ne? Mhm. Und deswegen ärgert mich ein bisschen. Aber
klar, aber ob das auch hilft bei der Auflösung.
Wieder was,
aber ist natürlich eine spannende Enthüllung.
Mhm.
Ja. Da kann man auch weiter recherchieren, bestimmt noch. Ich sehe uns da schon wieder.
Ich bin schon dran,
im Kreise sitzen und ein wenig dazu recherchieren. Das sehe ich uns auch. Ja. Mensch. So. Okay. Dario, du willst nicht nur recherchieren, sondern du willst auch mit uns sprechen. Ja, hat mir so ein Vögelein gezwitschert.
Das
so stimmt. Wie wir alle denn, auf Twitter sind.
Aber hast du denn sonst noch, bevor wir jetzt direkt in die nächste Geschichte irgendwie einsteigen, hast du noch irgendeine Frage, die dich bewegt oder sowas vielleicht?
Vielen Dank, Tim. Mir brennt tatsächlich schon seit längerem unter den Nägeln. Und ich habe die ganze Zeit auf den Moment gewartet, wo ich diese Frage endlich stellen kann. Und jetzt ist es soweit. Leute, ihr habt euch doch sicher schon mal in etwas geirrt. Aber was waren die schlimmsten Konsequenzen, nachdem ihr euch geirrt habt? Ja, habt ihr da eine?
Das ist auch ein Thema für Tim und mich.
Ich glaube, ich müsste eher jetzt nachgrübeln, was Gegenteiliges zu finden, wo ich mich nicht geirrt habe, wo ich mal richtig lag, ja. Dominik, aber du hast schon was, dir liegt schon was auf der Zunge?
Nee, ich habe jetzt auch nichts Bestimmtes. Ich würde sicherlich, also früher vor ein paar Jahren hätte ich bestimmt noch das ein oder andere Projekt ausgepackt und gesagt, oh Gott, alles ist vor die Binsen gegangen, aber man reift ja auch mit der Zeit und sieht dann Fehlschläge doch eher als Leitersprossen auf dem steiligen Weg des Berges des Erfolges an, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Wunderbar gesagt.
Und so ist es, genau. Und deswegen will ich mich gar nicht dazu herablassen, irgendwas als krassen Irrtum wahrzunehmen. Ich bin unfehlbar und was anderes lasse ich mir auch gar nicht erzählen. Nee, so ist es natürlich nicht. Hat man hier und da, aber ich hätte jetzt nichts, wo ich jetzt wirklich sagen würde, da habe ich mich, das sind wirkliche Konsequenzen. Also so eine Sache, wo du wirklich eine Entscheidung zwischen Leben und Tod getroffen hast und du hast dich fälschlicherweise für den Tod entschieden. Klar, Tim bereut bis zum heutigen Tage die gemeinsame Freundschaft und hat sich da schwer geirrt, aber
ja, ansonsten, das stimmt.
Von meiner Seite aus ist das viel Liebe.
Wird man auch noch sehen, was das für Konsequenzen hat, ne? In 10 Jahren oder so.
Das ein gemeinsames ist Kind.
Ja.
Ja, aber ich müsste auch hart überlegen, ich sehe jetzt auch schon was Drastisches, bevor ich jetzt wieder mit so einer lame drei Punkte am Himmel scheiße da umherkomme.
Oh, mach dich so fertig in dieser Episode, ich weiß gar nicht warum.
Naja, und Dario, wie kommst du denn darauf?
Du hast gar nichts erzählt jetzt, überspringt die Fragen so.
Du hast es ja schon wunderbar für uns beide, fällt mir jetzt so auf Anhieb auch nichts ein. Ich sehe auch einen Unterschied daran, Fehlschläge zu erleben und sich wirklich geirrt zu haben. Fehlschläge gab es natürlich zuhauf, aber mir fiel jetzt auch nicht irgendwie ein, wo ich jemandem gesagt habe, zum Venuskeller geht's nach links und in Wahrheit war eine riesige Schlucht oder sowas. Sowas denke ich jetzt die ganze Zeit. Ich glaube, sowas, vermutlich fällt mir was ein, nachdem wir die Aufnahme hier beendet haben. Dann reiche ich es nochmal nach, dann schicke ich Lena nochmal 37 Mails mit irgendwelchen Veränderungen.
Schreib's in die Kommentare, gibt's nicht, aber egal, tweete an uns alle. Ja, ich sag mal so, es gibt natürlich auch gewisse Berufe, wo es vielleicht größere Konsequenzen haben kann, wenn man sich
Arzt, Ärztin.
Zum Beispiel Mediziner, das ist schon mal eine gute Richtung. Und kommt hier meine Geschichte für den heutigen Abend mit dem Titel Tod eines Magiers.
Oha,
Professor Dumbledore. Spoiler.
Oh ja, musste auch eine Warnung vorher aussprechen. Dr. Harting arbeitete schon seit fast 20 Jahren in der Gerichtsmedizin. In dieser Zeit war ihm schon so ziemlich alles untergekommen, was es in dem Beruf zu sehen gab. von aufgeblähten Wasserleichen über bis zur Unkenntlichkeit entstellte Brandopfer bis hin zu halbverwesten Toten, die jahrelang unentdeckt geblieben waren. Einmal, nachdem er den Schädel einer Leiche aufgesägt hatte, war die verflüssigte Hirnmasse ihm in einem dicken Schwall entgegengeschossen. Aber Dr. Harting war nicht einmal zurückgewichen. Er hatte lediglich Sauerei gemurmelt und weitergearbeitet. Mittlerweile scheute er sich auch nicht mehr, im Obduktionssaal sein Pausenbrot auszupacken, wenn ihn zwischendurch der Hunger überfiel. Manchmal fragte er die Leiche, die gerade auf dem Tisch lag, dann scherzhaft, ob sie mal beißen wolle. Bisher hatte aber noch keine geantwortet. Der anstrengendste Teil von Hartings Beruf waren nicht die Toten, sondern vielmehr ihre Angehörigen. Wenn sie in die Gerichtsmedizin kommen mussten, um jemanden zu identifizieren, dann war das nicht selten mit großem Gefühlschaos verbunden. Harting war kein Fan davon. Natürlich verstand er die Trauer und den Unglauben der Angehörigen. Er war ja kein Unmensch. Aber er bevorzugte diejenigen, die ihre Emotionen im Zaum hielten, wenn sie die Leiche eines geliebten Menschen auf seinem Tisch erblickten. Er, Harting, konnte schließlich nichts dafür, dass der oder die Verstorbene dort gelandet war, und es stand auch nicht in seiner Macht, sie zurückzubringen. Da half es auch nichts, wenn Angehörige in Tränen zerflossen und ihn von der Arbeit abhielten. Auch für diesen Abend war wieder eine Angehörige angekündigt. Anscheinend sollte sie die Identität des Zauberkünstlers bestätigen, dessen Leiche wenige Stunden zuvor eingeliefert worden war. Der Zauberkünstler war während seiner Vorstellung auf der Bühne umgekippt. Zunächst war alles ganz normal verlaufen. Er hatte die Zuschauer in Staunen versetzt. Bei dem Versuch, sich selbst in Trance zu versetzen, war er dann kurz zusammengebrochen. Er hatte sich aber schnell erholt und weitergemacht. Das war offenbar ein Fehler gewesen, denn kurz darauf war er erneut kollabiert. Diesmal endgültig. Der herbeigerufene Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Zu klären blieb die Todesursache. Wenn ein ansonsten kerngesunder Mann Mitte 30 plötzlich tot umfiel, warf das ja die ein oder andere Frage auf. Harting hatte sich bereits an die Beantwortung gemacht, den Schädel des Zauberkünstlers geöffnet und gerade das Gehirn entfernt, als ihm mitgeteilt wurde, dass die Frau des Toten unterwegs sei. Also hatte er die Leiche, so schnell es eben ging, wieder in einen vorzeigbaren Zustand gebracht. Als Harting die Frau des Zauberkünstlers in Empfang nahm, war ihm gleich klar, dieser Termin würde wieder eine Achterbahn der Gefühle werden. Die Anspannung war der Frau im eleganten Pelzmantel schon von weitem anzusehen. Ungeduldig trippelte sie vor der Glastür auf und ab. Als sie Harting kommen sah, winkte sie hektisch und signalisierte, er möge sich beeilen. Als ob der arme Kerl ihr sonst weglaufen würde, dachte Harting. »Wo ist mein Mann? Was haben Sie mit ihm gemacht?« Das waren die ersten Worte, die die Frau des Zauberkünstlers an Harting richtete, als er die Tür öffnete. Er entschied sich, den anschuldigenden Unterton zu ignorieren und bat die Frau, ihm zu folgen. Auf dem Weg in die Leichenkammer trat sie ihm zweimal von hinten in die Fersen. Es war, als könnte sie gar nicht abwarten, sich endlich davon zu überzeugen, dass ihr Mann wirklich tot war. In der Leichenkammer angekommen, führte Harting sie zu dem Tisch, wo der Zauberkünstler aufgebahrt war. Harting zog das Leichentuch, das Gesicht und Körper des Toten bedeckte, bis auf Brusthöhe nach unten. Dann trat er einige Schritte zurück, um der Frau wenigstens ein Minimum an Privatsphäre zu ermöglichen. Im ersten Moment schien sie sich zu entspannen, als sie ihren Mann sah. Behutsam legte sie eine Hand an seine Wange. Dann fiel ihr Blick auf die Obduktionsnarbe entlang seiner Stirn und sie stutzte. Für eine Sekunde stand sie da wie eingefroren. Dann schrie sie auf. Sie konnte gar nicht mehr aufhören zu schreien. Sie packte den Toten an den Schultern und begann ihn zu schütteln. Wieder und wieder rief sie seinen Namen, schrie ihn an, er möge doch aufwachen. Als Harting sie schließlich packte und von der Leiche wegzog, wehrte sie sich mit Händen und Füßen. »Sie haben ihn aufgeschnitten«, brüllte sie Harting an. »Sie haben meinen Mann umgebracht!« Harting versuchte ihr zu erklären, dass die Entnahme von Organen wie dem Hirn im Zuge einer Obduktion völlig normal waren, dass es auch dem Toten nichts ausmachte. Aber die Frau des Zauberkünstlers war nicht zu beruhigen. Unter Tränen begann sie, auf Harting einzuschlagen. »Er war nicht tot«, brüllte sie. »Er war nicht tot! Können Sie nicht lesen, verdammt!«
Wovon um alles in der Welt reden Sie? Keuchte Harting. Er erkannte seine eigene Stimme kaum wieder. So etwas war ihm in seinen 20 Jahren Gerichtsmedizin noch nie passiert. Endlich hörte die Frau des Zauberkünstlers auf, ihn zu attackieren. Die Kraft schien sie verlassen zu haben. Wie ein Häufchen Elend sackte sie vor Harting auf dem Boden zusammen. Er solle einfach im Jackett ihres Mannes nachsehen, schluchzte sie. Dann würde er schon sehen. Harting tat, wie ihm geheißen. Die Kleider des Todes lagen ganz in der Nähe, sauber gefaltet und übereinander geschichtet in einer Schublade. Das teure Jackett lag zuoberst auf dem Stapel. Als Harting es aus der Schublade zog, fiel etwas aus der Brusttasche und landete lautlos auf dem Fliesenboden. Es war eine Karteikarte. Harting hob sie auf. Er wusste nicht warum, aber ihn beschlich plötzlich ein ungutes Gefühl. Auf der Karteikarte stand in dicken, roten Druckbuchstaben: Achtung! Sollten Sie mich in einem leblosen Zustand antreffen, erschrecken Sie nicht. Tun Sie nichts. Ich bin weder tot noch in Gefahr. Ich befinde mich lediglich in Trance. Ich werde in wenigen Stunden aus meiner Trance erwachen. Alles ist in Ordnung.
Tja. So eine Karteikarte, die könntest du dir auch mal zulegen, Tim.
Oh, ich bin am Ende gerade. Also wirklich, ich schaudere das.
Bist auch ein Trost.
Ja, ich habe nebenbei hier wirklich, also Dario hat mich so, ich war in diesem Raum. Ich war in der Pathologie. Ich war wirklich, ich habe alles gespürt. Mhm. Und bin absolute Überzeugung, kann ich jetzt schon sagen, dass das genauso stattgefunden hat. Vielleicht mit, ja, vielleicht mit Abwandlungen, aber ich meine schon öfter davon gehört zu haben, dass Leute aufgeschnitten wurden, obwohl sie eigentlich noch lebten, weil es ja genügend durch eine Vergiftung oder sowas, ich meine vom Kugelfisch oder sowas, wenn der falsch zubereitet wird, gibt es ja auch ähnlich, dass der ganzen Körper Organe und sowas versagen, aber eigentlich lebt man noch und dann gibt es immer diesen Trick, dass man so einen Spiegel vor die Nase hält, um zu sehen, ob der Körper noch atmet, was sonst auch nicht durch so ein Auf- und Abgehen des Bauches irgendwie signalisiert wird. Ich glaube schon, dass zumindest mal da jemand aufgeschnitten wurde, der noch lebte. Und die ganzen anderen Details, ob das jetzt ein Zauberer in Trance oder sowas war, das lasse ich mir jetzt offen. Aber das Grundgerüst der Story, das kaufe ich 1:1.
Also ich meine auch, dass ich neulich erstmal irgendeine Geschichte in die Richtung im Fernsehen gesehen habe, ob jetzt war oder nicht, das kann ich mir nicht mehr genau entsinnen, aber wo es halt auch um so einen Zauberkünstler ging, der aus irgendeinem Grund, ich glaube wegen einem Experiment, die Leben einer Katze hatte, ja, und dann eben deswegen immer wieder damit gespielt hat, dass er sich eigentlich vor laufendem Publikum ertränkt und dann aber doch wieder aufersteht. Und gerade solche Nummern, die kann man sich ja schon gut vorstellen und wurden bestimmt auch früher in ruppigerer Weise oder auch vielleicht auch heute noch hier und da durchgeführt. Aber ich glaube, das mit der Karte ist dann doch irgendwie so ein bisschen, dass man da nicht noch etwas mehr Sicherheitsvorkehrungen betreibt. Vor allem halt in Anbetracht dessen, dass die Frau das ja auch zu wissen scheint und da dann ganz fröhlich in, als wäre das schon 20 Mal passiert, in diese Gerichtsmedizin reinläuft und irgendwie erwartet, ihren Mann da sich über die Schulter schmeißen zu können, weil er in einer halben Stunde irgendwie wieder aufwacht. Das war mir der Touch too much. Deswegen würde ich auch sagen, ja, grundlegend könnte das vielleicht inspiriert von der einen oder anderen Sache sein, aber konkret diese Geschichte mit dem Zettelchen im Jackett, dass das ja mehr oder weniger häufiger mal so passieren würde, dass er da in Trance ist und man deswegen das wie so ein Organspendeausweis mit sich rumträgt, das glaube ich, das ist Mumpitz.
Dario?
Mhm. Du warst überzeugt, Tim, ne?
Ja, ich bin absolut überzeugt.
Also wieder zwei gegensätzliche Entscheidungen hier. Mann. Ganz schön spannend. Ja,
die Gruppe zerbricht jetzt hier.
Ja. Ich möchte auch anmerken, ich mache was, das sage ich jetzt im Vorfeld, bevor, normalerweise mache ich das nicht. Und das ist nämlich was auch hin und wieder immer mal Gäste anbringen. So von wegen, ja, es muss doch ein Muster geben oder so. Dass man eben innerhalb der Folgen ein Muster hat. Was aber tatsächlich immer sehr gut vom Team durchbrochen wird. Und ich mache aus irgendeinem Grund den Fehler, weil ich mir jetzt echt gedacht habe, ich glaube, die letzten fünf Stories von uns waren, glaube ich, alle wahr. Und deswegen denke ich, jetzt muss doch mal irgendwas falsch sein. Das kann doch nicht angehen.
Ja, du spielst mit dem Feuer,
Dominik. Ich spiel wirklich mit dem Feuer. Du spielst weil
mit dem Feuer.
Könnte auch sein, dass sie einfach gesagt haben, wir machen jetzt hier die Truth-Folgen mit den drei Jungs.
Dieses Metagaming von dir, ja.
Das ist natürlich, das ist spannend. Ja, einen von euch muss ich natürlich leider mal wieder enttäuschen. Und was soll ich sagen? Es tut mir sehr leid, Dominik, aber diese Geschichte ist wirklich passiert.
Es ist doch wirklich, also das, ich darf das nicht, das Metagaming, es treibt mich hier wirklich.
Ist auch ein Grund zum Bann, glaube ich eigentlich, haben wir vorher
verstanden. Ja, ich habe so einen guten Run eigentlich bisher, die zweite Staffel. Aber
gehört mir die Show jetzt nicht, weil ich jetzt hier
natürlich, das ist so wie stiehl mir die Show hier mit Joko und sowas, jetzt gehört dir der Podcast.
Ich glaube auch. Nächste Woche gibt es hier die gewisse Geschichte von den vier Punkten am Himmel.
Das ist das Metagaming, da sollte ich wirklich mit aufhören. Ich lerne eigentlich nicht aus den Fehlern, die andere schon gemacht haben oder aus den Überlegungen heraus. Aber das ist ja auch alles wahr hier, wir können uns ja bald umbenennen in wahre Mystery Crimes.
Truth Seekers.
Truth Seekers, yes.
Die suchen, ja. Genau, diese Geschichte berichtet nämlich vom Tod des Zauberkünstlers Washington Irvine.
Ach, Bishop. Das gibt's doch nicht.
Sagt dir das wirklich was?
Nein.
Oder ist es jetzt hast du so überzeugend abgeliefert?
Ja, ehrlich.
Ich dachte, mit deinem True Crime. Jetzt
vergisst du mal, was du für ein Schauspieler bist, du kleiner Schlawiner, du.
Auch kurz Gänsehaut bei der Performance. Ja. Also Washington Irvine Bishop, ja. Im späten 19. Jahrhundert war Bishop einer der bekanntesten Zauberer und Mentalisten in den USA. Er wurde in einem Atemzug mit Publikumsmagneten wie Harry Houdini genannt. Im Rahmen seiner Darbietungen versetzte Bishop sich selbst auch immer wieder in Trance, mal absichtlich, mal versehentlich. Da manche dieser Trancezustände den Mentalisten für Außenstehende wie tot erscheinen ließen, trug er bei Vorstellungen stets eine Karteikarte bei sich, die alles erklärte. Am 12. Mai 1889 wurde dieses Kärtchen aber offenbar übersehen oder nicht beachtet. Nachdem Bishop während einer Vorstellung zusammengebrochen war und nicht mehr aufwachte, wurde ein Arzt alarmiert, der den Mentalisten daraufhin für tot erklärte. Nur wenige Stunden nach seinem vermeintlichen Tod wurde Bishop dann auch bereits obduziert. Im Rahmen der Obduktion wurde unter anderem auch sein Gehirn entfernt. Für Bishops Frau war klar, dass die aus ihrer Sicht übereifrigen Ärzte ihren Mann getötet hatten. Ob Bishop bei seiner Obduktion tatsächlich noch lebendig war, konnte im Nachhinein nicht mehr geklärt werden. Allerdings konnte auch keine Todesursache festgestellt werden. Bishop erfreute sich zumindest augenscheinlich bester Gesundheit, als die Ärzte seinen Körper öffneten und seine Organe entnahmen.
Zwei Fragen. A, so eine Gehirnentnahme ist schon maximal tödlich, oder?
Vermute ich, ja.
Okay. Und B, das ist ja öfter passiert. War da irgendeine Geschichte die Rede davon, dass der halt auch durch die Welt getravelt ist? Oder ist der jetzt 12-mal eigentlich immer in demselben Krankenhaus gelandet, wenn er da wieder in Trance sich hat versetzen lassen?
Das ist eine gute Frage. Das wird in der Geschichte nicht erwähnt, wo die Vorführung stattfindet. Aber wenn er wirklich so ein großer Name war, wie hier beschrieben wird,
Dann müsste das ja eigentlich bekannt sein müssen auch. Also ist ja schon tragisch.
Dann. Ja, stimmt das auch. Aber in erster Linie meine ich auch, dann ist er bestimmt auch überall aufgetreten in den USA. Ja, das habe ich mich auch so ein bisschen gefragt natürlich. Aber gut, ob denn so ein Gerichtsmediziner, dem wird
ja, vor allem
der Tote angeliefert.
Und er wurde ja so auch als sehr, sehr überheblich genervt, abgebrüht, dargestellt. Er will einfach schnell jetzt hier seine Nachtschicht rumkriegen, sägt ihn mal kurz auf. Ja, das ist halt
ja. Aber schon auch so eine Horrorvorstellung, oder? So dieses... Man wird irgendwie für tot gehalten und dann auch so irgendwie wacht plötzlich im Sarg auf unter der Erde oder irgendwie Gehirn wird entnommen. Das ist schon hart.
Ist Dominik noch da?
Ich bin wahnsinnig frustriert. Also. Ich bin auch frustriert, was soll ich sagen?
Ach Quatsch.
Also ich schmeiß hier jetzt einfach mal hin. Ich bin also
ganz. Wir haben ja schon geklärt, dass Tim jetzt die Sendung übernimmt, dachte ich.
Ja. Ja,
das darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, weißt du, hauptsächlich um schöne Geschichten zu hören. Natürlich, das haben wir doch wirklich
natürlich.
Hier.
Natürlich, klar geht es darum, aber ich bin wirklich, weißt du, ich trage so eine Karte auch mit mir rum und bin einfach wahnsinnig enttäuscht in die Gerichtsmedizin, dass dann da trotzdem einfach mal.
Vorsicht, bitte das lassen Gehirn Sie mich gewinnen.
Ja, ja. Nee, bei mir steht dann nicht drauf, dass ich mich in Trance versetze, sondern einfach, falls ich völlig mal wieder verwirrt durch die Gegend stolper. Ja,
ich dachte, du bist so gechippt mittlerweile, wie so ein Hund hinterm Ohr.
Ja, und dann, wenn man da so drauf drückt auf den Chip, dann wird automatisch Tim angerufen, aber da der zu 99% aller Zeit im Nicht-Stören-Modus ist, ist das tatsächlich auch eine absolute sinnlose Funktion. weil man damit niemanden erreicht. Mhm. Wir haben aber hoffentlich euch da draußen erreicht mit dieser wundervollen, abschließenden Folge Mystery Crimes, zumindest für diese tolle Konstellation hier. Es hat mich sehr gefreut, dass ich nochmal quasi die Band back together bekommen konnte, beziehungsweise dass das Team, was euch fleißig Mails geschrieben hat, die ihr dann immer in Sekundenschnelle beantwortet habt, dass die euch nochmal zusammen bekommen konnten. Ihr zwei, ihr seid mir so Schlawinerchen. Wie gesagt, wie in der Anmoderation, meine beiden Goldjungen, das waren sie, Dario und Tim, die beiden Haudegen in Spee. Und wenn ihr mehr von den beiden sehen möchtet oder hören möchtet, dann muss ich euch enttäuschen, da kommt aktuell nicht sonderlich viel, aber vielleicht dann doch in naher Zukunft, denn ihr seid zumindest auch auf allen möglichen Plattformen und Social-Media-Plattformen vertreten, wo man euch eben, Dario bei dir hauptsächlich unter dem Namen Delay, wie das englische Wort, und Tim bei dir unter dem Namen Herr Bergmann finden kann.
Das ist korrekt. So ist es. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank an das geweihtige Team. Auch nochmal Applaus hier wirklich in die Runde. Ihr habt es ganz toll gemacht.
Ja.
Das ist doch nett.
Online-Tool.
Ich klatsche auch mal nochmal mit. Auch dem Online-Tool wird nochmal ein Applaus.
Starke Leistung. Allen voran dem, ja.
Das war heute wieder so unfassbar zuverlässig wie die AdSense-Einnahmen im Januar. Das hat jetzt, nicht jeder verstanden, aber ich bin einfach on fire jetzt an dem Punkt. Vielen lieben Dank an euch da draußen fürs Zuhören und für eure Treue, die ihr diesem Podcast hier widmet. Ihr müsst euch wirklich vorstellen, mir läuft in der Abmoderation immer wieder ein Tränchen das Auge hinunter, so wie euch hoffentlich während der Folge ein Schauer den Rücken hinunter lief. Boah, so, Mann, jetzt aber wirklich guten Abend, gute Nacht. Mit diesem Podcast wird jetzt Schluss gemacht. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Produziert von Studio 71.
Du möchtest noch mehr Stories of Crime hören? Dann hör doch mal in die zahlreichen anderen Fiction-Crime-Geschichten in unserem Kanal rein. Stories of Crime gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Folge uns in der Podcast-Plattform deiner Wahl und verpasse keine neue Folge. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne 5 Sterne da.